Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien in atemberaubender Schicksalshafter Zeit, könnte man sagen, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. August 2025. Es ist für einen Journalisten hoch faszinierend, für einen Zeitgenossen beeindruckend und eben atemberaubend, das zu erleben, was wir in den letzten, ja, was sind das, 96 Stunden hier verfolgen können, diese unglaubliche Dynamik im Friedensprozess zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, der Ukraine und Russland, jetzt noch mit der NATO und EU-Spitzen mit am Tisch. Das sind, wie der deutsche Kanzler Friedrich Merz das richtig zum Ausdruck gebracht hat in seiner ersten Stellungnahme nach den sechsstündigen Gesprächen gestern im Weißen Haus, das sind in der Tat schicksalshafte Tage. Und wir können nur hoffen, dass diese Bewegung, diese unglaubliche jetzt ja Dynamik, dieses Tempo, das da vom amerikanischen Präsidenten vorgelegt wird, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Was ist das Ergebnis des gestrigen Gipfels? Ja, die Zeitungen titeln gute Atmosphäre, aber wenig Greifbares. Es stimmt, wir sind noch nicht bei einem Friedensdeal angelangt. Das wäre aber auch zu viel verlangt gewesen. Das ist ein Kantengang, das ist ein Balanceakt auf dem Hochseil, denn die Interessen liegen ziemlich weit auseinander, was die Russen wollen, was die Ukrainer wollen, was die EU will, aber mit großem Geschick, mit großem diplomatischem Feingespür und eben auch atmosphärisch entwaffnend, das hat man gestern gesehen, managt der amerikanische Präsident bravourös, mirakulös, diese verschiedenen Anspruchsgruppen, da dieses Raubtiergehege, wo er als Dompteur und auch Oberraubtier gelegentlich in der Mitte in Erscheinung tritt. Was also ist gestern herausgekommen? Man hat sich darauf geeinigt, dass es zu einem Gespräch kommen wird, möglicherweise schon bald, einem Zweiergespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und zwar ohne Vorbedingungen. Das ist bemerkenswert. Bis jetzt hat ja Zelensky immer darauf bestanden, dass es vorher einen Waffenstillstand geben müsse. Mit dieser Forderung sind auch die EU-Spitzen, vor allem Kanzler Merz, in die Diskussionen gestiegen. Das konnte Trump hier offensichtlich etwas zerstäuben. Er hat die Gruppe dazu gebracht, den Begriff Waffenstillstand jetzt nicht mehr so massiv zu verwenden, weil ihn eben Putin in Alaska überzeugt hat, offensichtlich, dass eben ein Waffenstillstand für die Russen nicht in Frage komme aufgrund der Erfahrungen in Minsk. Man hat hier einfach den Verdacht, erstens, dass das einfach nur benutzt wird von der anderen Seite, um sich zu erholen, und zweitens, die militärisch siegende Macht, die führt einfach keinen Waffenstillstand ein, sondern die siegt, die gewinnt und versucht dann eben aufgrund der militärischen Gegebenheiten einen Verhandlungserfolg zu erzielen. Das ist das eine wichtige Ergebnis, das so bestätigt wurde, wobei dann auch wieder etwas widersprüchliche Signale auch aus Moskau kamen. Aber auf jeden Fall soll es jetzt zu einem Treffen Zelensky-Putin kommen. Dann erst ein trilaterales, ein Dreiertreffen mit dem amerikanischen Präsidenten Trump. Trump hatte ursprünglich gehofft, gleich auf Anhieb so einen Dreiergipfel hinzubekommen. Das ist ihm offensichtlich nicht gelungen. Er hat mit Präsident Putin während der Verhandlungen rund 40 Minuten telefoniert, um da die Positionen abzugleichen. Das zweite sind die Sicherheitsgarantien. Da gab es klare Zusagen von Seiten der EU. Der amerikanische Präsident hat am Anfang auch etwas leichthändig von amerikanischen Sicherheitsgarantien gesprochen. Aber in einer Stellungnahme auf seinem Social Network Truth Social hat er dann aber gesagt, die USA hätten da eher eine koordinierende Funktion, hat sich da also etwas zurückgenommen. Und generell den Krieg, was ja die Absicht, was die Interessen der Amerikaner sind, sie wollen sich aus diesem Krieg herausziehen, das Ganze eher auf die Schultern der EU und auf die Schultern von Zelensky gelegt, auf den ja nun erheblicher Druck zukommt. Der ist ja sozusagen der Mann, wurde es dargestellt, auch vom amerikanischen Außenminister Rubio, der jetzt entscheiden kann, ob es zu einem Deal kommt oder nicht. Und bist du nicht willig, so brauchen wir Druck und Gewalt, etwas die Situation, der sich da der ukrainische Präsident gegenüber sieht. Also Sicherheitsgarantien hier mit amerikanischer Koordination, darüber wurde intensiv gesprochen. Und das dritte waren dann die Gebietsansprüche, Gebietsaustauschvarianten zwischen Tausch und Täuschung, vielleicht auch Selbsttäuschung. Dieses Thema hat man wohl etwas umschifft, weil da auch die größten Differenzen zu liegen sind. Da hat Trump gesagt, das müsse dann ausgehandelt werden von den Ukrainern, von Zelensky und von Russlands Präsident Putin. Also keine Festlegungen in diesem sehr heiklen Bereich. Wir haben allerdings erfahren, wie es ganz konkret aussieht, was da auch in Alaska besprochen wird. Offensichtlich wollen die Russen das ganze Gebiet von Donetsk, diesen Oblast, da sind aber bestimmte Gebiete, vor allem auch wichtige Festungen der ukrainischen Seite, die sind noch nicht erobert. Da haben sich die Russen festgebissen. Sie möchten aber dieses ganze Gebiet Donetsk, also auch jene Teile, die sie noch nicht erobert haben. Im Gegenzug sind sie bereit, darauf zu verzichten, in anderen Oblasten etwas südlich gelegen weiter vorzurücken. Darüber hat man nicht gesprochen. Das wird dann von den Kommentatoren auch in den USA als komplette Absurdität jetzt der Forderungen bezeichnet. Das ist soweit, man hier jetzt mal auf die offiziellen Verlautbarungen abstellen, das, was herausgekommen ist. Aber schauen wir uns etwas das Atmosphärische an. Ich habe ja das verfolgt im Fernsehen, war beeindruckt von der Berichterstattung der Kollegen von Fox News. Die haben das ganz hervorragend hingekriegt. Also wie ein Krimi hat man das angeschaut. Und das ist losgegangen mit dem Aufeinandertreffen von Trump und Zelensky am Eingang des West Wings des Weißen Hauses, und schon dort hat man gemerkt, eine ausgesprochen freundschaftliche und lockere Atmosphäre, ganz anders als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Man hat gescherzt, Zelensky in einer Art Anzug angetreten, als Zeichen des Respekts. Er ist offenbar intensiv gebrieft worden von seinen Leuten, hat sich x-fach bedankt beim amerikanischen Präsidenten, wie es überhaupt auffällig war, wie stark die EU-Delegation auch dem amerikanischen Präsidenten schmeichelte. Vor allem Mark Rutte ist da also ein ganz begnadeter Pulswärmer der Politik, der da also die schönsten Girlanden gewunden hat, und man hat gemerkt, dass da der amerikanische Präsident sich sichtlich wohl fühlt. Aber jetzt mal abgesehen von diesen atmosphärischen Anekdoten, muss hier an dieser Stelle etwas einmal ganz deutlich herausgestrichen werden als Kontrapunkt zu allem, was Sie eben an Freudlosigkeiten in der besonders deutschen Presse lesen können. Was da Trump hingekriegt hat in den letzten Tagen, das ist außerordentlich, das ist historisch, auch wenn der Durchbruch zu einem schlussendlichen Frieden noch nicht gelungen ist. Allein die Dynamik, allein die Bewegung, allein der Friedensdruck, der entstanden ist, dass man hier die wesentlichen Parteien innerhalb von kürzester Zeit und eben nicht über Monate vorbereitet und totgeredet zusammenbringt. Zuerst den russischen Präsidenten Putin auf dem roten Teppich, man holt ihn aus der Kälte, aus der Tiefkühltruhe, aus dem Pharaonengrab sozusagen, aus der Leprastation der internationalen Ächtung heraus, um ihn gewissermaßen zu rehabilitieren, was aber nötig ist, um überhaupt Gespräche zu führen. Und einen Krieg kann man nur mit Gesprächen beenden, wenn man ihn nicht allein mit Waffen und viel verheerenderen Folgen beenden wird. Das war ein markanter Meilenstein. Und dann nur wenige Tage später dieser Grossaufmarsch von EU-Granden, eben Asche auf mein Haupt. Ich habe das etwas verzwergt in meinen Ankündigungen gestern. Da sind also gewichtige Leute gekommen. Natürlich die einseitige, ich sag's jetzt mal, Kriegstreiberfraktion aus der EU. Ein Viktor Orban war nicht dabei, sondern eher die Leute, die auf Konfrontation und Kollision machen wollen mit Russland, sozusagen die Loyalisten, die wie ein Mann und wie eine Frau hinter dem ukrainischen Präsidenten stehen. Natürlich Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Alexander Stubb aus Finnland, der natürlich die Erfahrungen aus dem Winterkrieg des Zweiten Weltkriegs Karelien beisteuern konnte, um zu zeigen, wie schlimm die Russen sind. Natürlich ist das alles in dem Sinn auch die Kollisionsdiplomatie, wenn man so will, der Europäischen Union gewesen. Keir Starmer war dabei und eben Präsident Zelensky. Aber ungeachtet all dessen, dass es Trump geschafft hat, die Leute zusammenzubringen und eben auch mit der für ihn typischen Diplomatie vor den Kameras. Man hat das Gespräch gesehen, auch die Unterhaltung mit Zelensky im Oval Office. Die Journalisten, zum Teil die gleichen, die Zelensky beim letzten Mal kritisiert haben, unter anderem wegen seines Anzugs, waren da, haben sich jetzt aber freundlich gezeigt. Man hat gescherzt. Natürlich, das wird dann bei unseren Journalisten schmallippig weggewiesen. Das sei unbedeutend, aber das ist eben bedeutend. Es geht doch darum, in jedem Prozess eine gute Stimmung hinzukriegen, damit etwas Positives entstehen kann. Die gute Stimmung ist noch nicht die zwingende Voraussetzung, dass es dann auch gut herauskommt, aber es ist sicherlich ein erleichternder Faktor. Und man kann hier dem amerikanischen Präsidenten nicht genügend Respekt zollen für dieses Engagement. Ich will es nicht verklären. Trump macht das sehr geschickt. Auf der einen Seite engagiert er sich, auf der anderen Seite seilt er sich aber bereits ab. Er hat gesagt, ja gut, wenn sie sich nicht einigen, wenn Zelensky und Putin nicht ins Reine kommen, wenn die EU das nicht schafft, dann geht halt der Krieg weiter und die Amerikaner werden halt dann der NATO Waffen verkaufen und was die mit den Waffen machen, das ist uns dann egal. Und Präsident Zelensky hat uns ja 100 Milliarden an Investitionen zugesagt. Also die Amerikaner spielen natürlich hier virtuos, der Präsident auf zwei Klaviaturen, auf der Klaviatur des Friedens und des Friedensnobelpreises, aber eben einfach der Klaviatur des Geschäfts. Wenn das nicht so gut herauskommt, dann verdienen wir wenigstens Geld dabei. Dann ist dann die ganze Emphase bezüglich der Beendigung des Sterbens und des Krieges etwas in den Hintergrund getreten. Aber das ist natürlich auch Taktik, das ist natürlich auch der Versuch, eben diesen Kantengang, diesen Balanceakt auf dem Hochseil hinzukriegen. Ich bin, Sie spüren das, nachhaltig beeindruckt und ich wende mich gegen diesen eben freudlosen Zynismus, gegen diese organisierte Freudlosigkeit in der Berichterstattung unserer Medien, die auf Trump einprügeln. Der kann ja nichts richtig machen, wenn er keinen Deal macht, wenn er einen Deal macht über die Köpfe von Zelensky und Co. hinweg, dann wird er an die Wand genagelt. Wenn er keinen Deal macht über die Köpfe hinweg, dann wird er auch kritisiert. Wenn er Friedensbestrebungen macht, dann streitet man ihm die ehrlichen Motive ab. Wenn er es dann nicht hinkriegt, dann wird natürlich erst recht auf ihn eingedroschen. Also Schmerzensmann Donald Trump, wobei allzu viel Mitleid müssen wir jetzt nicht entwickeln, aber Sie spüren das, ich habe größte Anerkennung und ich finde das wirklich bemerkenswert, was hier innerhalb von wenigen Tagen passiert ist. Gewiss, die Interessen liegen auseinander und die Chancen, dass es wirklich zu einem Friedensschluss kommt, jetzt innerhalb von wenigen Wochen, das wäre ja ein Wunder, wenn man sieht, wie andere Kriege sich in die Länge gezogen haben. Denken Sie an den Vietnamkrieg, denken Sie an den Zweiten Weltkrieg, natürlich jetzt von der Dimension her viel größer, aber der Vietnamkrieg ist auch über Jahre, 10 Jahre lang dauerte das, bis das zum Schluss dann wirklich da einigermaßen gesettelt war, wobei die Amerikaner ein Chaos hinterlassen mussten. Also das wären schon gewaltige Ereignisse und es spricht ja Bände, wenn Trumps frühere Gegnerin Hillary Clinton in einer Einschaltung gesagt hat, sollte es dem Präsidenten gelingen, hier einen Frieden auszuhandeln, dann würde sie persönlich ihn für einen Friedensnobelpreis vorschlagen. Ja, auch wieder hier entwaffnend ehrlich, wie Trump mit dieser Perspektive umgeht. Natürlich, bei uns macht man sich dann lächerlich darüber oder macht sich lustig darüber und sagt, ja, das ist ja eine Witzfigur und dieser narzisstische Trottel da im Weißen Haus. Nein, ich sehe in dieser unverblümten Ehrlichkeit, auch in dieser Zurschaustellung offensichtlicher menschlicher Eitelkeiten. Ja, das ist für mich ein Quantensprung der Transparenz. Und das ist mir viel lieber als diese salonfähige Verlogenheit da in der Ritterrüstung, wie wir das bei unseren Politikern gewohnt sind. Also Trump hat das sehr, sehr gut organisiert. Eine sehr würdige Veranstaltung im Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten, im Umgang mit den EU-Spitzen. Er hat eine Vorstellungsrunde gemacht und hat das Team da sozusagen vor laufenden Kameras präsentiert. Und er fand für alle Teilnehmer am Tisch, sicherlich auch für jene, mit denen er das Heu jetzt nicht unbedingt auf der gleichen Bühne hat, fand er sehr, sehr anerkennende Worte. Und die haben da vor allem auch die männlichen Teilnehmer geschnurrt, wie die zufriedenen Kater da nach einem ausgedehnten Speisegang, um es jetzt hier etwas sprachlich fragwürdig auszudrücken. Nein, er hat das sehr, sehr gut gemacht, hier die ganze klimatische Abwicklung dieses Aufeinandertreffens, dieses wichtigen historischen Gipfeltreffens. Hoffen wir, dass jetzt diese Initiative nicht verpufft, wenngleich die Differenzen nach wie vor sehr, sehr groß sind. Darüber täuscht nichts hinweg. Aber zumindest ist es gelungen, das ist mein Eindruck, diesen Prozess jetzt auf einer Ebene stattfinden zu lassen, wo man noch keine Brüche, wo man noch keine Abbrüche und unüberbrückbaren Differenzen und Gegensätze sieht. Auch der deutsche Kanzler in seiner Stellungnahme nach dem Gipfel hat gesagt, seine Erwartungen seien übertroffen worden. Und vor allem auch die EU ist ja sehr, sehr kritisch gegenüber Trump aufgetreten. Also wir bleiben hoffnungsfroh, wir bleiben guter Dinge. Da schwingt natürlich sehr viel auch etwas Wunschdenken mit, natürlich, aber manchmal muss man sich so etwas auch wünschen und ausmalen. Wie bereits gestern angekündigt, werde ich heute im Verlauf des Tages mit einem sehr nüchternen Realisten über diesen ganzen Gipfel, über die letzten historischen, schicksalshaften Tage sprechen, mit dem Chicagoer Professor und sehr prominenten Geostrategie-Experten John Mearsheimer. Ich freue mich darauf, er sieht das sicherlich etwas skeptischer als ich, aber wir sind gespannt, wie er die gestrigen Ereignisse da einordnet. Die Nacht der Hoffnung, so titelt die Bild-Zeitung, Kanzler schließt deutsche Truppen nicht aus. Ja, da bei den Sicherheitsgarantien sind solche Details diskutiert worden. Dann habe ich natürlich noch etwas in die russischen Medien hineingeschaut. Die Russen waren sehr, sehr euphorisch nach dem Alaska-Gipfel. Jetzt etwas moderat, da wird vor allem natürlich auf die Unglaubwürdigkeit auch der EU-Leute hingewiesen. Also die gleichen, die noch bis vor kurzem jegliche Diplomatie verweigert haben, bejubeln jetzt den amerikanischen Präsidenten für dessen Diplomatie, aber eben der Opportunismus der Politik, dass man da plötzlich slalommäßig sich häutet und etwas ganz anderes erzählt. Wenn es zum Guten geht, ist das ja besser als die Sturheit im Schlechten. Aber die russischen Kommentatoren haben da sicherlich recht. Es war schon etwas bizarr und persönlich auch unglaubwürdig. Wenn die gleichen Politiker, die jetzt also jahrelang jegliches Gespräch mit Putin verweigert haben, die gleichen Leute, die auch Trump kritisiert haben, sich die Füße, die Schuhe an ihm abgeputzt haben, als er ganz unten war vor zweieinhalb Jahren. Die schmeicheln ihm jetzt, die bejubeln ihn jetzt für sein großes diplomatisches Geschick und wie er da diese Gesprächsblockade überwunden habe, das ist mir auch aufgefallen. Also das hat null Glaubwürdigkeit, aber egal. Die EU ist ja zum Glück in dieser ganzen diplomatischen Powerpolitik auch nicht der entscheidende Darsteller. Die EU kann da eigentlich, und das war auch das Erfreuliche des gestrigen Abends, sie kann das gar nicht zum Entgleisen bringen. Man muss jetzt einfach versuchen, die da gesichtswahrend mitzunehmen, aber das ist nicht, auch nicht immer ganz einfach, das zu sehen. Aus Russland eben das Gespräch mit Trump und Putin am Telefon. Putin soll gesagt haben, klar, ich treffe Zelensky, dann gibt's ein trilaterales Meeting. die außenpolitischen Berater dann auch in offiziellen Stellungnahmen haben das dann wieder etwas relativiert. Wir werden sehen, das ist im Fluss, das läuft. Fjodor Lukjanov, Ihnen bekannt, auch mit ihm werde ich noch ein Interview führen, wird zitiert. Der Gipfel war essentiell, war im Wesentlichen ein Spektakel. Jeder konnte eine Rolle spielen, einige etwas überzeugender als andere. Und das Entscheidende sei eben, wie hier die inneren Beziehungen des Westens sich gewissermaßen zu erkennen gegeben hätten, dass eben die USA jetzt ganz klar die Regie übernehmen und die EU da etwas im Hintergrund zu beobachten sei. Dies die Einschätzung des prominenten Interpreten der geopolitischen Themen, Fjodor Lukjanov. Weitere ganz kurze Nachrichten noch des Tages. Wir sind hier ja im Schwerpunktbereich jetzt des Gipfels. Unionspolitiker erteilen Steuererhöhungen eine Absage. Das ist heute Morgen in den Diskussionen jetzt im Bundestag hängen geblieben. Herbst der Entscheidungen für März. Der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, hat ja in einem Brief über die Sommertage gesagt, die Stimmung sei nicht besonders gut. Jetzt wichtige Entscheidungen für den Kanzler in der Innenpolitik. Wäre vermutlich klüger, wenn sich Merz vor allem auf die Innenpolitik konzentrierte. In Deutschland, dort liegt ja noch einiges im Argen. Putin und Zelensky treffen sich innerhalb von 2 Wochen, meldet die Welt. Dies zumindest die Hoffnung des Kanzlers. Und dann ist mir noch aufgefallen von Axel Bojanowski, dem hochgeschätzten Umweltjournalisten der Welt, die Übergriffigkeit der Klimajustiz. Wissen Sie, was die gute Nachricht ist? Dass diese ganze Klimahysterie in den Hintergrund gerückt ist und wir uns wieder und auch die Medien sich wieder mit den wirklich entscheidenden Themen auseinandersetzen. Nicht, dass Umweltfragen nebensächlich wären. Ich bin auch für Umweltschutz, aber für vernünftigen Umweltschutz und nicht für dieses ideologisch übersteuerte grün-rote Experimentieren. Letztlich die Bestrebung, die Marktwirtschaft abzuschaffen. Aber eben interessant, wie sich die Themenkonjunktur ganz massiv verändert hat, wenn wir zurückblättern vor 5, 6 Jahren, 4 Jahren vielleicht sogar noch. Unglaublich, wie da eine ganz andere, natürlich auch in vielen Bereichen erschütterndere Wirklichkeit plötzlich sich ins Blickfeld drängt. Dies meine Zusammenfassungen der hochinteressanten und ja auch aufwühlenden, ja begeisternden, aber natürlich jetzt in der schlussendlichen Ergebnishaftigkeit noch nicht vorwegzunehmenden letzten Stunden und Tage. Hochinteressant, was sich da abspielt. Großartig, dass wir da einen amerikanischen Präsidenten haben, der sich für den Frieden einsetzt, mit einer unglaublichen Präsenz und Dinge vollbringt, die man jetzt wirklich in wenigen Monaten, die man über Jahre zuvor nicht einmal versucht hat. Das nötigt mir größten Respekt ab. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Bleiben Sie dran. Interviews, Einordnungen zu den Ereignissen von Washington aus anderer Sicht, als was Sie da in den vertrauten Mainstream-Medien serviert bekommen. Merci vielmal. Bis gleich.